Und ich weiss, das klingt manchmal so ein bisschen, wenn man den Leuten sagt, ja, schau, ich bin im Südsudan gewesen und ich habe in der Savanne bei 50 Grad, um über einen Checkpoint zu gehen, mit meinen Trucks innen dran, bin ich mit High Heels über den Checkpoint gelaufen, finden die Leute zuerst mal so ein bisschen Entschuldigung.
Cheetah Stories ist ein Brand für vegane und nachhaltig produzierte High Heels. Sie bieten Komfort, aber gleichzeitig sind sie auch elegant. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Begrüßen darf ich heute Fiorella Erni. Sie ist Founderin und CEO von Cheetah Stories. Fiorella, herzlich willkommen hier im Coworking Space.
Danke vielmals, freue mich, hier zu sein.
Letzten Donnerstag, das ist der 18. Juli, habt ihr mit einer limitierten Auflage von 123 High Heels sind ihr am Markt. Wie läuft der Pre-Sale bis jetzt?
Gut, unsere High Heels kommen gut an und es ist natürlich, sobald du eine Limited Edition machst, kommt auch so ein bisschen Interesse da, dass man die tiefsten Zahlen hat und so ein bisschen Early Adopter ist und dementsprechend schreiben wir halt auch wirklich auf den Schuhen selber, welche Anzahl vom 123, das man hat von dieser ersten Edition.
Vegane High Heels, wie ist es zu dieser Idee gekommen?
Also grundsätzlich ist für mich schon immer sehr, sehr wichtig gewesen, zum, sagen wir mal, bewusst zu leben. Seit ich 7 bin ich Vegetarierin, dann als Teenager auch vegan geworden, dann ein bisschen zwischendurch gesehen, sicher vegan. Und ich habe natürlich immer Mühe gehabt, damit Lederprodukte zu tragen, aber ich habe immer sehr gerne High Heels gehabt. Und schöne High Heels sind halt nun mal einfach normalerweise mit Leder gemacht. Und ich habe eigentlich immer eine Alternative dazu gesucht und nicht wirklich gefunden. Es kommen jetzt langsam so ein paar vegane Brands, aber wenn du halt wirklich schöne Luxus-High Heels willst, die gibt es halt einfach noch nicht vegan. Weil seit dem 18. Juli gibt es sie jetzt vegan. Aber das ist so ein bisschen die Idee persönlich, aber dann, um es halt auch weiterbringen mit dem ganzen Nachhalt. Gedanken, wo darüber hinausgeht, über den Tierschutz, aber halt einfach zum sagen, wir wollen Materialien verwenden, die nachhaltig produziert sind. Mit der ganzen Lederproduktion geht es natürlich sehr, sehr viel weiter als über Schlachten von den Tieren, sondern halt auch, wie nachher ein Leder muss bearbeitet werden, mit verschiedensten Chemikalien, mit Chromium und so weiter und so fort, wo in die Wasser weggeht. Und es gibt jetzt halt einfach nachhaltige Alternativen, die die gleichen Qualitäten haben wie Leder, wenn es um Adaptabilität geht, wenn es um Atmungsaktivität geht und Langlebigkeit geht. Dementsprechend braucht man an sich Leder nicht mehr. Es gibt wirklich schöne vegane Alternativen, wo man wirklich schöne Schuhe damit machen kann.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Also ihr seid nicht die Ersten gewesen, die vegane High Heels gemacht haben. Aber eben der Markt und die Chance vor allem am Markt ist ja eigentlich recht gross.
Ja, nein, wir sind sicher nicht die Ersten, die vegane High Heels machen. Es gibt ein paar vegane High Heels auf dem Markt. Der vegane Schuhmarkt ist sehr, sehr viel stärker am Wachsen wie der Lederschuhmarkt. Also jetzt sagen wir mal auf der globalen Skala. Und hinzu kommt, was halt für uns sehr, sehr wichtig ist, über das Vegan hinauszugehen. Dass man halt wirklich sagt, wir haben nicht nur einen veganen Schuh, sondern wir haben halt wirklich einen Schuh, der handgemacht ist, mit nachhaltigen Materialien, hauptsächlich von Europa, also dass halt auch die meisten Zulieferer selber von Europa kommen, kurze Transportwege. Wenn etwas von weiter weg kommt, sagen wir jetzt Latex, Baumwolle, dass das zertifiziert ist, organisch, Community-traded, dass man wirklich einen Schritt weiter geht, das ist das eine. Und das andere ist sicher in der Verarbeitung. Also es gibt, sagen wir jetzt mal, im Mitte-Segment gibt es sicher schon ein paar vegane High Heels. Aber wir sind halt wirklich in die Luxusversion gegangen, wo es in der Verarbeitung geht, wo es im Design geht, mit dem Ganzen, die kleinen Sachen, oder? Man hat den, wie sagen wir denn, den Backstay, den Absatz vom Schuh, wo man sieht, wo halt wirklich sehr speziell verarbeitet ist, wo halt auch so ein bisschen, sagen wir jetzt mal, die Eleganz und der Luxus noch viel mehr drin bringt in die Marke selber. Aber ich denke mal, was wirklich die Innovation ist, ist zu sagen, dass sie bequem sind. Ich persönlich habe bis jetzt noch keine bequeme vegane High Heels auf dem Markt gefunden, geschweige denn also grundsätzlich keine bequeme High Heels überhaupt, vegan oder Leder. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was für uns die Innovation ist, wo wir auch sehr viel drin investiert haben, dass wir einen Schuh finden oder machen, wo, sagen wir mal, so bequem wie möglich ist, wenn man halt 9 cm Absatz hat.
Nachhaltigkeit, ein grosses Thema. Wie schon vorher beim Videodreh habe ich gesagt, dass viele Unternehmen oder Produktionen auch sich Nachhaltigkeit über den Namen schreiben und mich nimmt auch wunder, wie stellt man als jetzt Brand von High Heels sicher, dass das auch wirklich nachhaltig produziert ist?
Nein, das ist sicher eine Schwierigkeit und vielleicht einfach so ein bisschen als Anekdote. Also wir haben sehr viel von unseren Zulieferern an einer internationalen Ledermesse in Neapelle in Mailand gefunden. Und die meisten sind natürlich einfach die ganz herkömmlichen, sagen wir jetzt mal, Leather Brands. Und jetzt steht einfach überall drauf, sustainable, nachhaltig. Und dann findest du so, ja, aber wer genau macht's nachhaltig? Und dann heisst es, ja, man verwendet so und so viel Prozent weniger Chemikalien im Prozess. Und ich so, ja, okay, kann man sehen, wie man will. Und das ist für uns sicher schwierig gewesen. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, Zulieferer zu finden. Wo wir schlussendlich dann halt auch eine persönliche Beziehung zu ihnen aufgebaut haben, um auch herauszufinden, wer Zulieferer von den Zulieferern sind. Wir haben 13 Zulieferer für einen Schuh. Das heisst, das ist wirklich sehr viel Arbeit gewesen für uns, um die kennenlernen, um herauszufinden, wie sie arbeiten, um alles versuchen rückzuverfolgen, wo man kann rückzuverfolgen, um dort, wo man halt kann, auch zertifizierte Materialien finden. Und schlussendlich für uns, durch das, dass halt die meisten Zulieferer jetzt wirklich im nahen Umland sind, sehr viel, gerade auch dort, wo wir die Schuhe produzieren, haben wir halt auch die Möglichkeit, vor Ort zu sein, regelmässig vor Ort zu sein, die Firmen besuchen, eine Beziehung mit den Leuten aufzubauen und so halt auch das Vertrauen schaffen.
Du hast vorher erwähnt, die sind im mittleren Preissegment bei den Luxus-Schuhen. Wie rechtfertigt sich der Preis? Oder wie tut man so einen Preis festsetzen?
Ja, also Preis festsetzen, das ist natürlich immer so ein bisschen die Philosophie, wie man einen Preis festsetzen will. Das eine ist sicher, wir haben sehr, sehr hohe Materialkosten. Jetzt einfach das Beispiel vom Latex, den wir verwenden. Der unzertifizierte Latex, der ist 4-mal günstiger, wie der, den wir jetzt verwenden, wo halt wirklich community-traded ist, organisch ist, wo wir wissen, woher das er kommt. Und dann kann man halt einfach, sagen wir mal, auf einen normalen Schuh schon mal 4 draufschlagen, weil das ist ja wie die meisten Materialien, die wir haben. Das andere ist sicher die Verarbeitungskosten, die über die Materialien hinweggehen. Es ist handgemacht in Italien, so wie unsere Schuhe, wie zum Beispiel auch unsere Schuhschachteln, handgemacht in Italien. Relativ viel Zeit muss investiert werden, um den Schuh von Hand zu machen, weil halt gerade auch, was ich vorne gesagt habe, wenn man einen Luxusschuh macht, dann macht man nicht halt anders, wie wenn man einfach, sagen wir jetzt mal, so ein Mittelsegment-Schuh macht. Es wird sehr viel mehr Zeit ins Design investiert und verschiedene kleine Arbeitsprozesse, die dort sind. Und das alles schlägt sich natürlich im Preis nieder.
Wie teuer sind die Teils vor?
Wir verkaufen die erste Kollektion für 880 Franken.
Und die haben alle ähnlich, ein bisschen ähnlichen Look, aber haben eine andere Farbe. Und was sind da noch am Tüfteln für die Zukunft?
Also, die erste Kollektion, das ist alles, sagen wir mal, das gleiche Modell. Wir haben den Stiletto Pump, 9 cm Absatz. Der 9 cm Absatz ist halt auch das, was wir mit dem Orthopäd besprochen haben. 9 cm ist das Maximum, wo man kann gehen in der Höhe, um nicht wirklich Rücken- und Hüftschäden zu haben. Und alles, was tiefer ist, ist meiner Meinung nach persönlich kein High Heel. Aber da kann man sich drüber streiten. Darum haben wir uns wirklich so bei den 9 cm festgesetzt. Wir werden auch dabei bleiben. Wir haben es in sehr vielen verschiedenen Farben. Das ist also ein bisschen unsere Idee, zum sagen, schau, wir sind Converse von den High Heels. Sie sehen alle mehr oder weniger gleich aus, aber du kannst sie in verschiedenen Farben haben. Wir bist dann ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Aber grundsätzlich sehen sie gleich aus. Wir sind jetzt an der Entwicklung von weiteren Modellen im Sinne von einem mit ein bisschen mit dickeren Absatz und einem kleinen Plateau, sodass wir 10 cm machen, aber schlussendlich gleich 9 cm Steigung haben. Und dann auf den Frühling kommt natürlich ein offener, sagen wir mal, die offenen Zechen oder Peeptoes, wenn man die so schön nennt.
Das Leder, das wir brauchen, ist Maisleder oder Mycelium. Aus welchen Gründen sind die zwei Materialien? Und euch für die entschieden?
Wir haben verschiedene getestet. Wir haben auch verschiedene Zulieferer angeschaut. Wir arbeiten jetzt mit einem Zulieferer zusammen in Italien. Es macht sehr viel Sinn, weil Italien hat sehr eine grosse Maisproduktion. Dementsprechend ist der Mais schon dort. Das ist natürlich kein Mais, wo fürs Essen gedacht wäre. Also das sind Abfallprodukte oder halt Sachen, die man nicht hätte können verwenden, wo man nachher eine Lederkante ausmachen. Von dem her ist das naheliegend gewesen. Pilzleder ist ganz eine neue Innovation, ganz ehrlich, Pilzleder auf dem Markt und verspricht sehr viel, wenn es halt auch darum geht, um Dehnbarkeit und Verarbeitung. Von dem her haben wir da wirklich ein schönes Material gefunden. Maisleder ist eins von diesen Ledern, wo man sehr einen hohen Anteil Biomasse kann haben. Darum ist das auch interessant für uns. Es gibt ja die verschiedensten Leder auch. Auch Öpfelleder haben wir angeschaut. Wir haben gefunden, mit Mais und Pilz können wir die schönste Verarbeitung machen von dem, was wir im Moment suchen. Aber das, es geht so schnell, die Innovation im Moment, wenn es um Green Technology geht, dass wir uns da sicher auch anpassen. Und wir arbeiten selber auch mit Innovation Labs zusammen, um halt versuchen, den Biomassenanteil noch höher zu bringen.
Das hast du vorher beim Videokurs gezeigt. Wie stellen wir sicher, dass er die Schuhe bequem, aber trotzdem halt stilvoll ist, so wie er aussieht?
Ja. Also es sind so verschiedene Elemente. Das eine ist in der Konstruktion vom Schuh. Also zuerst mal schon mal, wo der Absatz positioniert ist, dass er halt wirklich genau unter deiner Falllinie ist. Die meisten Schuhe haben die Absätze einen Zentimeter weiter hinten. Das heisst, dadurch, dass unser Absatz unter Falllinie ist, hast du halt Stabilität, wo schon mal der Knöchelschutz. Dann haben wir eine Innensohle gemacht aus zertifiziertem Latex und dann halt auch mit Elementen, wo sagen wir jetzt am Fersen haben wir ein extra Material, wo schockabsorbierend ist, das heisst, das schützt Knie. Dann haben wir, auf Englisch sagen wir, einen Arch Support reingebaut, wo halt hilft, das Gewicht zu verteilen, aber dass man auch nicht vorher rutscht. Das reduziert das Prozent vom Gewicht, das man auf den Fußballen hat. Wenn man flache Schuhe hat, dann tragen die Fußballen etwa 20%, mit einem High Heel 80%. Und durch jetzt die Konstruktion, die wir haben, können wir das, je nachdem halt auch, wie schwer das man da ist, mehr oder weniger um die Hälfte reduzieren. Und dann haben wir man nennt es einen Pain Reliever, das ist so wie ein kleiner Knopf, wo gerade vor den Fußballen ist, das nimmt den Druck weg und Spannung weg, wo auf den Fußballen ist, wenn man hat ja witzig einen Bogen in einem Heil, das nimmt dort die Spannung weg. Und unten haben wir dann auch die Innensohle noch aufgemacht und noch Schäl reingebaut, sodass man halt wirklich weich absteht. Und dadurch, dass wir die Sohle aufgemacht haben, können wir uns natürlich wieder 4 mm sparen, wo man sonst müsste, dass man sonst halt würdig sehen, wenn man es würde reinbauen. Und so können wir halt einen bequemen Schuh machen, wo man es nicht ansieht, dass er bequem ist.
Und der Stil, ich meine, da braucht es ja auch ein bisschen Inspiration für Kreativität, für die Herstellung von so einer Schuhe. Wo holst du die?
Ja, also vielleicht hast du so ein bisschen ein Design gesehen, so ein bisschen ein Retro-Design. Ich habe immer so ein bisschen die Retro-Design-Pumps sehr, sehr cool gefunden. Und da sind wieder zwei Sachen, die Motivation sind. Das eine ist, ein Pump ist etwas, das du immer kannst anlegen kannst. Das kannst du am Tag anlegen, wenn du arbeiten gehst, das kannst du am Abend in den Ausgang anlegen. Es ist halt wirklich so ein Schuh, den du immer kannst haben und dann wählst du je nachdem die Farbe aus, die passt. Das andere ist, und da komme ich sehr viele Fragen über, ja, wieso macht ihr nicht die ganz spitzige? Und sage ich, ja, die ganz spitzige ist halt sehr schwierig, die wirklich bequem zu machen. Weil das verdruckt er halt sicher recht fest. Wir haben, das erste Design ist noch ein bisschen breiter gewesen, die sind super bequem gewesen, aber die haben halt wirklich nicht mehr elegant ausgesehen. Das heisst, wir haben sie jetzt halt so schön mandelförmig gemacht. Das würde sagen, das ist das Maximal, wo man könnte rausholen, dass es noch bequem ist, aber auch wirklich schön aussieht. Und dann haben wir es halt ein bisschen spitziger gemacht, dafür oben ein bisschen mehr Raum geben. Das heisst, wenn man sich ein bisschen anzüchen muss, dass es halt gleich bequem ist für sich. Darum ist es immer so ein bisschen zwischen, was ist schön und was ist bequem und wie können wir das wirklich zusammenbringen. Und dann die geschwungene Linie, der Gepardenprint, den wir innerhalb vom Schuh haben, die kleine Naht, die wir innen dran haben, auch noch mit dem Print. Das sind wirklich so Inspirationen, die wir hatten in der Entwicklung, die halt auch zusammengekommen ist mit unserem Namen. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, gemeinsam mit unserem Schuhhersteller vor Ort. Die sind wirklich auch super. Die machen seit 4 Generationen Luxusschuhe. Die haben Modelle im Metropolitan Museum New York. Also das sind wirklich so die ganz grossen Schuhmacher von Italien, die jetzt halt so gern wollen nachhaltiger werden und darum anfangen mit Startups zusammen zu arbeiten, die dann schlussendlich halt auch die Innovation richtig Nachhaltigkeit finanzieren.
Jetzt hast du schon gesagt, Cheetah Stories, der Name. Kannst du vielleicht noch ein bisschen über das erzählen, wie der entstanden ist?
Ja, also wir haben ganz viele verschiedene Idee kam am Anfang, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, ich bin mal durch einen Startup Accelerator, Founders Institute, dann hast du eine Woche Zeit gehabt, um einen Namen zu finden, und ganz viele Exercises müssen machen. Was repräsentiert der Brand von dir? Was ist, an was die Leute denken, wenn sie an deine Schuhe denken, jetzt in meinem Fall? Und von dem her hat sich der Gepard halt so ein bisschen angeboten mit der ganzen Eleganz, die sie haben, und Stärke, Agilität, aber dass sie halt auch etwas rar sind, etwas stark sind und der Gang, wo sie haben, den Cheetah Walk, wie man das so schön nennt. Und dann hat sich das wie so ergeben. Man gefunden, mal, das ist wirklich etwas, was passt. Das erweckt die richtigen Emotionen in den Leuten, wenn sie an unsere Schuhe denken. Und schlussendlich hat sich wirklich das Brand, das Branding und auch die Schuhe gemeinsam mit dem Namen entwickelt. Und dementsprechend nennen wir unsere Schuhe auch Gilettos.
Die Herstellung von so einer Schuhe, hast du vorher erwähnt, ist sehr teuer. Wie sind die finanziert? Wie haben wir jetzt können die 123, wo jetzt im Pre-Sale sind, wie haben wir das können finanzieren?
Ja, also bis jetzt ist alles Bootstrapping. Ich habe einen Co-Founder, den Martin. Und das ist unsere so Sparte, wo bis jetzt drin ist, in Produktentwicklung, das ganze Branding, Verpackung und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch schon die Materialien alle vorgekauft, natürlich, so dass wir bereit sind, um im September Produktion zu starten. Aber wir haben natürlich auch einen Pre-Sale. Das hilft uns auch schlussendlich, dann die Verarbeitung von der ersten Produktion zu finanzieren. Dadurch, dass Kunden jetzt sind so etwa 6-8 Wochen aufs Produkt wartet, das gibt uns dann halt so ein bisschen einen Vorlauf, dass wir auch Produktion können finanzieren und wir würden dann so gegen Ende Jahr in eine erste Finanzierungsrunde gehen.
Mhm. Und sind ihr aber bereit für Investitoren oder wenn ihr das selber handeln auch in Zukunft?
Nein, also im Grundsatz, wenn man wachsen will, dann werden wir Investoren brauchen und wir wollen wachsen. Unsere Idee war halt, wir fangen mit Bootstrapping an und wir bringen eine erste Kollektion selber auf den Markt. So zeigt man halt auch, es ist ein Produkt, wo Traction hat, wo Resonanz hat beim Publikum und dann sind das nachher ganz andere Verhandlungen mit den Investoren, als wenn man sie vorne schon on board hat. Also wir haben wirklich zuerst wollen demonstrieren, wir können das auch selber. Wir sind mit Herz und Blut und Ressourcen dabei. Und nachher sind wir sicher offen für Investoren auch.
2% von jedem verkauften Paar geht an Tierschutz- und Naturschutzprojekt. Mhm. Was für Projekte unterstützen Sie da genau?
Ja, das sind verschiedene. Ich selber habe vor langer Zeit mal Swahili studiert und habe dann eine Weile selber in einer Tierauffangstation und einem Spital in Sansibar gearbeitet. Das ist sicher für uns etwas, was wir gerne unterstützen wollen. Hauptsächlich auch, weil ich das Projekt vor Ort kennen. Ich weiss, was sie machen, dass sie wirklich gute Sachen machen. Und das andere bietet sich natürlich auch, dass wir auch mit Geparden, wie sagt man denn, Conservation investieren. Da gibt's ein wunderschönes Projekt in Namibia. Die tun sich nicht nur, sagen wir jetzt mal, für den Tierschutz einsetzen, aber sie tun zum Beispiel auch gerade in Afrika Hirten ausbilden, mit Hirtenhunden arbeiten, dass sie ihre Herden dann können vor dem Gepard beschützen. Also, dass es halt Community Support ist, aber auch Tierschutz, dass das Hand in Hand geht. Wir sind auch offen für weitere Projekte. Da sind wir jetzt so ein bisschen am Anschauen, was wir wollen unterstützen und wie wir das wollen verwenden. Aber wir haben gesagt, wir schauen wirklich richtig Tierschutz, weil man halt auch sagen muss, wir sind ein veganes Brand und das ist ein bisschen, wo wir gehen.
Humanitäre Arbeit liegt dir sehr nah am Herzen, so wie du mir vorhin erzählt hast. Willst du schon mal ein bisschen erzählen, was du schon alles gemacht hast und wie dich das jetzt auch prägt hat und wie dir das auch hilft als Gründerin jetzt?
Ja, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Also ich bin gerade nach der Uni, habe ich beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz angefangen. Dadurch, dass ich Arabisch rede und einen Schweizer Pass hat, hat sich angeboten, dass meine erste Mission in Gaza war. Ich bin ein Jahr lang in Gaza gewesen, wo ich hauptsächlich Gefängnis besucht habe, um sicherzustellen, dass die Haftbedingungen von den Häftlingen internationalen Standards entsprechen und natürlich auch Prävention von Folter. Nach Gaza bin ich 2015 ein Jahr in Syrien gewesen. Dort bin ich hauptsächlich dazu zuständig gewesen, um Verletzungen von internationalem humanitärem Recht zu dokumentieren und auch die verschiedensten bewaffneten Gruppen in internationalem humanitärem Recht auszubilden. Das heisst, sehr viel Training mit den verschiedensten bewaffneten Gruppen. Nachher bin ich in Managementpositionen, ich war 2 Jahre im Südsudan gewesen. Dort bin ich dann wirklich halt für ganze Regionen zuständig gewesen. Das heisst, zum einen sicher für die Sicherheit vom Team, strategische Ausrichtung, Spitäler, Impfkampagne, Wasser, das Ganze, was wir Protection nennen. Also, dass man halt zum Beispiel auch Projekte hat für Opfer von Vergewaltigung oder sexueller Gewalt, Gefängnisbesuche und so weiter und so fort. Und meine letzte Mission war in der Ebola Response im Kongo gewesen, wo es dann halt wirklich so trotz Bewegung in der Kongo-Response für Ebola haben wir hauptsächlich Leute beerdigt. Das heisst, ganz viele verschiedene Sachen. Was man sicher lernt, auch ist ein Allrounder zu sein. Es ist halt, was kommt, muss man machen. Man lernt sicher unter sehr, sehr viel Druck zu arbeiten. Und Sachen, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen gelassen zu nehmen. Und ich glaube, was es einem halt auch lernt, ist, das Leben zu schätzen. Und für mich geht das halt schon wirklich das Leben von allen zu schätzen. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist.
Ja, du bist so nah an so Schicksalsschlägen auch gewesen und hast Menschen gesehen in Not. Und jetzt bist du in einem völlig anderen Bereich. Luxus, High Heels. Ist das nicht ein riesiger Kontrast?
Es ist ein grosser Kontrast. Auf jeden Fall ist es ein grosser Kontrast. Ich glaube, etwas, was ich vielleicht auch wirklich gelernt habe auf humanitären Missionen, ist, Menschen sind Menschen. Ein Bech, dass man so ein bisschen darf sagen. Also, ich habe Leute kennengelernt, die unglaublich schlimme Sachen gemacht haben und du hast sie als Mensch kennengelernt. Ich habe mit Leuten geredet, wo ich weiss, dass sie vorher jemanden gefoltert haben und ich habe jetzt einen Kaffee mit dieser Person, weil ich muss ja mit dieser Person reden, um versuchen, dass das nicht wieder passiert. Schlussendlich kommt alles auf Menschlichkeit ab. Und ich glaube, das ist etwas, ob es im Luxusbereich ist, im humanitären Bereich, man hat mit Menschen zu tun. Und das ist etwas, was mich fasziniert, was mir sehr, sehr gut gefällt. Was ich halt auch so ein bisschen bewegen würde mit dem, was wir machen, ist sagen, die Leute, die es ja so gut haben und so viel Geld haben, die könnten so viel erreichen, wenn sie wirklich würden bewusst konsumieren. Man könnte so viel erreichen, wenn man, sagen wir mal, es geht ja schon mal um die ganzen Ressourcen, die irgendwo herkommen. Und da kommt jetzt auch wieder ein Beispiel vom Kongo. Da sind wir immer über die Regenwälder geflogen. Und du siehst dann halt die grossen Minen, wo tendenziell die Bevölkerung vertrieben worden ist. Nebendran hat es gerade einen Airstrip, wo das direkt rausgeflogen ist und niemand profitiert von dem. Und irgendwo kommt das ja her und irgendwo wird das verarbeitet und irgendwo wird das konsumiert. Wenn wir würden schauen, was wir eigentlich konsumieren, wenn wir würden sicherstellen, dass Communities vor Ort auch etwas davon haben, auch faire Löhne haben, könnten wir halt auch Konflikt vermeiden, könnten wir Armut vermeiden, was schlussendlich zu Konflikt führt. Und ich glaube, das so ein bisschen in die Luxuswelt reinzutragen, ist für mich schon auch, bleibt mir wirklich am Herzen und ist auch ein Projekt, sagen wir mal, wo kommt zusammen mit dem Brand.
Warum jetzt das so ein bisschen miteinander verglichen, das ist ja cool, was du vorher im Video erzählt hast, was für die High Heels bedeuten. Mhm. So ein bisschen die Position, wo du ein bisschen höher bist und wirklich auch stand tall, darum haben wir auch dort den Slogan, wo du dort bei diesen Grenzposts hast,
glaube ich, erzählt. Genau.
Das ist eine verzählende Geschichte, mega cool gefunden.
Mhm. Ja, sicher. Also für mich, ich habe immer High Heels angekommen. Für mich geben mir High Heels halt einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Darum haben wir auch unsere Tagline Stand Tall. Und ich weiss, das tönt manchmal so ein bisschen, wenn man den Leuten sagt, ja, schau, ich bin im Südsudan gewesen und ich habe in der Savanne bei 50 Grad, um über einen Checkpoint zu gehen, mit meinen Trucks innen dran, bin ich mit High Heels über den Checkpoint gelaufen, finden die Leute zuerst mal so ein bisschen Entschuldigung. Aber für mich ist das wirklich etwas gewesen. Es ist, manchmal sind die, sagen wir mal, Leute, die mir gegenüberstehen, auch recht einschüchtern. Logisch, sie haben das Gewehr, sie können mehr oder weniger machen mit dir, was sie wollen. Und du musst ja wirklich so ein bisschen Personal Pep Talk haben und Selbstbewusstsein aufbringen, zum Herrensturm finden. Ich gehe jetzt da durch mit diesen Foodtrucks, ob du das willst oder nicht, und die Verhandlung führen. Und da haben mir High Heels halt schon geholfen. Man kommt so ein bisschen in eine Power-Pose. Man hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein und so verhandelt man auch ganz, ganz anders. Und das ist sicher etwas, wo wir halt auch ein bisschen die Message haben mit uns schon. Und das ist viel einfacher, wenn der Füße nicht wehtun, zum vor jemandem stehen und halt einfach finden, so ist das jetzt und das Selbstbewusstsein haben. Und da sehe ich es jetzt, ich mache ja auch so Verhandlungsworkshops oft mit Frauen und da geht es um Lohnverhandlungen, da geht es um Verhandlungen für eine Promotion zu haben. Und da sind wir Frauen einfach nicht so gut drin, zum wirklich herzustehen und finden, mal, ich verdiene das und das würde ich jetzt. Und man kann schon sagen, vielleicht ein Schuh ist nicht der Golden Bullet, der dich überall herbringt, aber es gibt halt einfach ein anderes Selbstbewusstsein, um dafür einzustehen, was du willst und was dir zusteht.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitung.ch/Upbeat machen. Abonnieren ist doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hören. Dann verpasst ihr auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links finden wir immer in den Show Notes. Ja, der Businessplan ist ja so ein Ding bei einem Startup, wo sich sehr, sehr schnell verändert. Vom Anfang bis jetzt, wie war es bei euch?
Hat sich sehr viel verändert. Nein, es hat sich sehr viel verändert. Also eben das eine ist sicher die Timeline, die ich komplett unterschätzt habe, wie viel Zeit das man braucht für eine Produktentwicklung. Ganz ehrlich, ich habe auch Kosten unterschätzt von Materialien. Ich habe zuerst gedacht, ja, das entwickelt man relativ schnell und dann gehen wir, also ich habe schon gedacht, eine sehr viel tiefere Preisklasse mal auf dem Markt. Und dann merkt man halt so langsam, nein, es geht länger, das wird teurer, wenn man es richtig machen will. Und dementsprechend hat sich sicher mal unseren Markt müssen anpassen. Wir sind jetzt in einem ganz anderen Preissegment, das sind auch andere Leute, die man anspricht. Unser Businessplan hat sich dementsprechend auch wirklich müssen anpassen. Es ist ja, wenn du dann im Luxussegment sind, muss auch das Branding anders sein, dann müssen die Fotos eine andere Qualität, dann muss deine Homepage eine andere Qualität, das kommt alles so damit zusammen. Das heißt, wir haben sehr viel, sagen ja alle, der Startup-Welt, you have to pivot. Und ich habe gefunden, wir haben sehr viel pivotet. Aber wir haben das auch immer recht dynamisch gemacht. Also halt wirklich angepasst. Dadurch haben wir das dann auch immer mal schauen, wie funktioniert das mit den Finanzen. Aber der Martin, mein Co-Founder, ist ein Finanzguru. Das ist schon sehr gut, das auch mit auf dem Weg zu haben. Ja, von dem her, sehr viele Anpassungen haben wir schon gehabt und es wird sicher noch viel mehr geben.
Der Martin, hast du gerade erwähnt, wie hast du ihn kennengelernt? Wie ist das zusammengekommen, die Co-Founderschaft?
Der Martin war im Südsudan, auch auf einer humanitären Mission. Das war seine erste Mission. Er hat an der HSG Finanzen studiert, war dann im Privatsektor und hat mal so eine humanitäre Mission gemacht. Ich bin Bürochefin und er ist mir geschickt worden, sozusagen, als HR und Finanzadministrator. So haben wir uns kennengelernt. Haben von dem her schon zusammen geschafft. Wir wissen, wie wir zusammen schafft. Dann haben wir eine Weile lang eine Beziehung gehabt. Für ein paar Jahre. Und seit 3 Jahren sind wir nicht mehr zusammen, weil wir verschiedene Ziele im Leben haben. Aber wir haben gefunden, wir haben zusammen geschafft. Wir sind durch sehr schwierige Momente zusammen durch im Südsudan. Wir haben es geschafft, ein Break-up so freundschaftlich zu gestalten. Von dem her kann eigentlich nichts mehr schief gehen, wenn wir zusammen eine Firma gründen.
Nicht die gleichen Ziele, aber jetzt haben wir gleich wieder die gleichen Ziele eigentlich.
Ja, also das ist halt darum gegangen, dass der Martin will Kind und eine Familie, ich will kein Kind und keine Familie. Von dem her ist das wirklich so ein bisschen entscheidend gewesen, wir gefunden haben, ja nein, grundsätzlich, sagen wir mal, auf dem Privaten haben wir keine Zukunft zusammen. Aber er ist sicher eine Person, wo ich sehr gut kenne, wo ich sehr viel vertraue, wo ich weiss, dass er kann arbeiten und unheimlich gut arbeitet. Und ich finde, das ist halt wirklich so etwas, was man sucht in einem Co-Founder.
Du hast ihn jetzt gerade beschrieben. Wie würde er dich beschreiben?
Das müsstest du natürlich selber fragen. Nein, er hat immer gesagt, schau, ich mache das mit dir, weil ich habe gesehen, dass egal was du anpackst, du bringst es auch zu Ende und du kannst es zu Ende bringen. Das war so ein das, wo er immer gesagt hat, ist wieso, dass er das mit mir zusammen würde aufziehen. Weil logischerweise ist es nicht seine Idee gewesen. Es war natürlich schon meine Idee gewesen, wo dann gefunden hat, Martin, willst du das mit mir machen?
Ist es das erste Mal, wo du ein Unternehmen gründest?
Ja.
Das bringt dir ja schon auch viel Freiheit mit. Jetzt bist du ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr dran, mit der Entwicklung und der Idee und allem. Es bringt aber auch viele Risiken. Wie bald ist das in mich eingelangt, so?
Ja, nein, es ist sicher eine Herausforderung, ganz klar. Also das eine ist nur mal auf der finanziellen Seite. Aber dementsprechend, also ich bin sicher fulltime jetzt auf Cheetah, aber nebenbei mache ich auch noch so ein bisschen 20% Communication Support und Verhandlungen und ich mache auch Verhandlungstraining und One-on-One-Coaching. Also das ist so ein bisschen meine Einkommensquelle und sagen wir jetzt mal, es ist eine rechte Marktlücke auch, was so Verhandlungstraining und Coaching angeht, besonders für Frauen. Die meisten Verhandlungstrainer und Verhandlungsexperten sind Männer 50 plus. Und von dem her ist das wirklich für mich halt auch so ein bisschen etwas, wo ich jetzt noch mache. Und das passt ganz gut zusammen, weil schlussendlich ist das so ein bisschen die gleiche Zielgruppe, oder? Frauen, die besser verhandeln wollen oder Frauen, die interessiert sind an High Heels. Das ist so eine gute Kombination.
Was ist eure Vision? Wo sind ihr also in 5 bis 10 Jahren?
Ja, das ist immer die schwierige Frage. Ich finde das auch im persönlichen Level so eine schwierige Frage. Aber wir haben sicher, wie ich vorher gesagt habe, wir wollen sicher wachsen. Und wir wollen sicher, sagen wir mal, einen relativ grossen Marktanteil im Luxusmarkt. Ich rühre jetzt nicht Prozent um mich herum. Das wird sowieso nicht wahr. Aber es geht uns wirklich darum, dass wir sagen, wir wollen das Reference-Brand sein, sagen wir mal, im Luxusmarkt, wenn es um vegane, nachhaltige, bequeme High Heels geht. Dass das wirklich, dass man uns dafür kennt und dass wir auch so ein Signature-Brand für das sind.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
An was hast du jetzt gerade heute, bist du mit dem Zug von Lugano hierher gefahren? Was hast du dort geschafft im Zug? Gerade heute?
Gerade heute habe ich eine Bewerbung geschrieben für einen Award beim Geneva Luxury Summit. Dann ein Artikel für die Swiss Startup Association und noch mein Profil für den Female Founder Club geschrieben.
Cool. Also wirklich also Marketingarbeit, jetzt sind ihr auch recht im Betrieb, was also auch nötig ist für den Pre-Sale.
Ja? Ja, das ist, also im Moment wirklich, Marketing braucht mehr oder weniger am meisten Zeit. Das ist auch etwas, was ich neu haben müssen lernen. Ich bin früher noch nie auf Instagram gewesen. Ich habe nie so das Bedürfnis gehabt, der Welt von meinem Leben zu erzählen. Und das ist jetzt etwas, was mir ganz neu, ja, so ein bisschen eine neue Welt, wo ich auch am Entdecken bin. Und sicher das Wichtigste, was wir haben. Es ist immer, man sagt, das Produkt ist wichtig, aber schlussendlich ist die ganze Kommunikation rundum, das ganze Branding, das ganze Marketing da, wo schlussendlich zählt. Ich habe in meinem letzten Job ein super Kommunikationsteam gehabt, wo ich wirklich alles davon gelernt habe, was Marketing anbelangt. Und das ist jetzt da, was man macht.
Ja, und ihr wollt ja auch eine Geschichte erzählen, oder? Und für das musst du raus.
Auf jeden Fall. Also, das sieht man halt auch so ein bisschen auf der Homepage. Also, ich habe wirklich wochenlang mit diesen Tags verbracht, dass halt wirklich jede Schuh eine Geschichte erzählt, nehmen, die wir gewählt haben für die Schuhe. Es hat wirklich ganz viele Geschichten erzählen dahinter. Darum ja auch Cheetah Stories. Also für uns sind halt die ganzen Geschichten wichtig und wie man sich dabei fühlt, wenn man unser Brand trifft.
Du machst so viele Sachen. Jetzt sind wir unter, wie viele Stunden pro Tag schaffst du wirklich?
Viel. Sehr, sehr schwierig zum sich Stunden sagen, aber also unter 10 Stunden pro Tag komme ich sicher nie und normalerweise arbeite ich am Wochenende.
Kannst aber gut abschalten, wenn du einmal oft bist.
Ja, ich bin ein Experten-Schläfer. Ich schlafe immer meine 8 Stunden, wenn es einmal 7 Stunden sind, ist auch okay, aber doch, das eigentlich schon. Und das ist sicher etwas, was ich auf Mission gelernt habe, dass man gut schläft, dass man gut isst. Aber ich habe auch nie wirklich das Bedürfnis gehabt, mein Leben um meine Arbeit zu trennen. Ich mache es so gern, wenn ich mache, und das ist auch mein Leben.
Jetzt, der Gründungsprozess in der Schweiz, was hart ist von dem? Ist da Verbesserungspotenzial rum, oder findest du es einfach, um ein Startup zu gründen?
Ja, also wir haben es jetzt an sich nicht schwierig gefunden, den Gründungsprozess. Ich glaube, was uns ein bisschen Zeit gebraucht hat, Martin und mir, ist halt auch wirklich ein super Shareholder Agreement auszuarbeiten. Da sind wir beide sehr, sehr korrekt. Also wir haben halt alles von Anfang an wirklich richtig aufzusagen, perfekt aufzusagen, auch mit Anwalt zusammen. Aber der Prozess an sich, Startup zu gründen, ist nicht schwierig gewesen. Wir haben jetzt auch Inner Swiss Coaching. Von dem her können wir auch hier noch Unterstützung über. Also das ist eine der einfacheren Sachen gewesen, die wir gemacht haben.
Du hast vorher kurz erwähnt, dass du dir wünschst, dass Frauen mit mehr Selbstvertrauen in so einer Verhandlungssituation, als was mir auch viel auffällt, und interviewe doch einige Gründerinnen und Gründer, aber es sind mehr Gründer als Gründerinnen. Was wünschst du dir für junge Gründerinnen oder Gründerinnen, natürlich auch Gründer, die kurz vor dem Start sind?
Ich glaube, für mich kommt es da halt wieder, Frauen haben einfach viel mehr Selbstzweifel. Es ist so, ja, kann ich denn das? Und Männer, die haben eigentlich immer so, das kann ich schon. Und Frauen haben immer so die Selbstzweifel, weil es auch ein gewisser Perfektionismus ist. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen meine Message. Sicher auch Gründerinnen, es ist so, Vertrau dir selber, du kannst es. Wenn es wirklich willst, dann kannst du es. Und es muss auch nicht alles perfekt sein. Es muss gut sein, aber es muss nicht perfekt sein. Und dann probierst du es einfach mal. Und ich finde halt auch in der Schweiz geht man so weich. Probier's halt mal und wenn es Cheater ist, so what? Dann gehst du halt wieder zurück arbeiten und machst etwas Neues. Und ich glaube, Frauen denken einfach manchmal ein bisschen zu viel nach, was könnte sie, wenn, und realisieren so nicht wirklich ihre Träume. Und es gab für mich sogar fast ein bisschen weiter, durch das, dass halt viel mehr Männergründer sind, kommen halt auch viel mehr Produkte auf den Markt, wo, sagen wir jetzt, eher für Männer sind. Und ich glaube, das ist genau das, was ich mit High Heel sage. Die sind normalerweise von Männern designt. Und es wäre so schön, wenn mehr Frauen würden Produkte auf den Markt bringen für Frauen und kommt dann aber auch zurück. Das ist etwas anderes, wo auch so ein bisschen meine Message an Frauen. Wir haben uns überlegt, ja, wenn wir eine Crowdfunding-Campaign über eine Crowdfunding-Plattform machen. Aber auch dort hat es fast nur Männer. Und die investieren natürlich auch nicht in Frauenprodukte. Und ich finde auch, Frauen müssten viel mehr Mut haben, mit kleinen Investitionen halt auch sich gegenseitig zu unterstützen, um dann halt auch wieder die Produkte haben, die sie wirklich wollen. Also ich glaube, da haben wir schon noch ein bisschen Upward-Potential.
Mirella, danke vielmals für das spannende Gespräch und den kurzen Einblick in Cheetah Stories und weiterhin ganz viel Erfolg.
Danke dir vielmals.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelscity.ch/Upbeat machen. Abonnieren müsst ihr auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hören, dann verpasst ihr sicher auch nicht die wöchentliche Podcast-Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich wünsche eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.